Auf geht's.
Mach deinen Jingle.
Are you ready?
Willkommen.
Here is Die Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast. Here we go.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe der Auszeit und natürlich auch heute David Zwisser wieder mit dabei.
Ich bin zurück.
Die Legende in the house, Carsten Tadda.
Hi.
Und heute begrüßen wir unseren Cheftrainer, Anton Gavel.
Hey.
Hallo.
Carsten, du hast ja gerade schon die Fragen so ein bisschen
runter. Du hast den ganzen Fahrplan einfach also schon gemacht.
Schieß los.
Verrate doch nicht, wir haben doch gesagt, wir machen immer alles frei Hüfte, da können wir jetzt nicht einen Fahrplan. Nein, aber wir, würde ich sagen, starten wir mal rückblickend. Wir hatten ja vergangenes Wochenende zwei Spiele. Die zwei letzten Hauptrundenspiele, sowohl einmal in Weißenfels beim MBC und dann natürlich das letzte Hauptrundenspiel daheim gegen die Telekom Baskets Bonn. Ich würde sagen, fangen wir damit ein bisschen an. Wollen wir oder soll ich direkt, Tonno? Möchtest du zu dem Spiel was sagen, wenn schon der Cheftrainer höchstwahrscheinlich da ist?
Wenn der Chef schon da ist, dann bauen wir den auf jeden Fall mit ein.
Genau, erzähl mal ein bisschen MBC.
Okay, zu MBC war das enorm wichtig, dass das Spiel eine Bedeutung für uns hatte. Es ging ja darum, den dritten Platz zu verteidigen oder ihn festzumachen. Und ich glaube, der Anfang des Spiels war nicht gut, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber über das Spiel haben wir das relativ gut gemacht. Viele Fouls, viele Freiwürfe. Es war alles ein bisschen zerhackt. Aber das Wichtige ist, dass die Mannschaft das angenommen hat und die Wichtigkeit des Spiels ernst genommen hat und dann auch performt hat. Und zum Bonn. Wir wollten Druck auf Alba ausüben. Wir wollten einfach nur schauen, geht dir noch was oder können wir sogar noch den zweiten Platz holen, aber wir hatten das selber nicht in der Hand. Trotzdem so einen Gegner wie Bonn am letzten Spieltag zu haben, finden wir gut. Wir haben dort verloren. Wir wollten gegen keine andere Mannschaft als gegen Berlin zweimal in dieser Saison, der regulären Saison verlieren und das war auch der Fall. Ich glaube, da haben wir uns defensiv schwer getan, gerade im dritten Viertel und ich glaube, das letzte Viertel war gut, wie wir das beendet haben. Wir haben Probleme mit Finch gehabt, den wir nicht vor uns halten könnten. Und das hat uns eigentlich gute Sachen gezeigt für das kommende Playoff.
Habt ihr dann auch, ich meine, ich habe ja gesehen, während des Spiels oben auf dem Würfel waren ja dann immer die Live-Ergebnisse, weil ja am letzten Spieltag immer alle zeitgleich spielen. Wurde da immer ab und zu mal mit einem Auge hochgeschielt oder war da wirklich der Hauptfokus nur auf unser Spiel?
Also wir haben in der Halbzeit das erste Mal auf das Ergebnis geschaut und dann teilweise im dritten Viertel immer eine Info bekommen, wie es da steht, aber es hatte jetzt auch nicht jetzt irgendwie die Bedeutung in dem, wie wir spielen, wie wir zum Beispiel auswechseln oder wechseln wollen. Wir wollten das Spiel gewinnen, so oder so, weil wir das gebraucht haben und aber ja, wir hatten so ein bisschen Info, wie das da läuft.
Hast du trotzdem den Gedanken, dass man vielleicht sagt, ja, eine Niederlage wäre vielleicht auch in Anführungszeichen nicht schlecht gewesen, einfach um nochmal einen kleinen Wachmacher vor den Playoffs zu bekommen, speziell weil jetzt eine lange Siegesserie vor Ort war oder bist du da überhaupt nicht in dem Gedankengang?
Damit nicht. Wenn es passiert wäre, dann wäre es passiert. Aber es war jetzt nicht so geplant, dass wir das irgendwie künstlich machen, dass wir jetzt versuchen, unbedingt zu verlieren, um jemanden wachzurütteln. Ich glaube, dass das wollten wir auch nicht und die Mannschaft, wie gesagt, in der zweiten Hälfte der Saison überragend performt hat und sich immer auch selber motivieren konnte und das war wichtig auch für dieses Spiel.
Ja, nee, künstlich macht er auf jeden Fall gar keinen Sinn. Ich meine nur im Falle des Falls, wenn das so gekommen wäre. Ich meine, aus unseren Vergangenheiten, du kannst dich, glaube ich, auch noch an die Serie erinnern, damals noch mit PJ Tucker, wo wir das erste Spiel in der Serie daheim gegen Bonn verlieren mit Buzzerbeater von Vaikalas. Und das war, denke ich, auch so ein Wachmacher für uns gewesen, der uns ja dann im Endeffekt neun Siege in Folge beschert hat, der uns dann zur Meisterschaft geführt hat.
Das war der Wachmacher, das war sicher, aber das war auch nicht gewollt, muss man so sagen. Ja. Also deswegen, ich finde, wenn wir das verloren hätten, wäre es jetzt auch kein Beinbruch. Ich glaube, für beide Mannschaften war das jetzt nicht so unbedingt schlimm, wenn sie verloren hätten, aber es war jetzt nicht so, dass wir geguckt haben, okay, ich glaube, die Minuten an sich konnten wir trotzdem gut verteilen. Das war uns wichtig, dass außer die Youngsters eigentlich viele, viele Minuten gehen konnten. Wir konnten auch Ibi am Ende bisschen rauslassen. Das war uns auch wichtig. Aber jetzt irgendwie als Wachmacher, ich glaube an sich, die Mannschaft, die jetzt kommt mit Ulm, sollte Wachmacher sowieso sein.
Ja, sehe ich genauso. Ich meine, die Mannschaft macht ja die komplette Saison über schon eigentlich einen sehr konzentrierten und fokussierten Eindruck. Wir hatten eigentlich nie das Gefühl, dass irgendwie mal ein Schlendrian reingekommen ist oder reinkam. Und ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal erwähnt, müssen wir auch ein großes Lob natürlich an euch Coaches aussprechen, die die Mannschaft wirklich immer wach hält und auch wenn ein Spiel zwar gewonnen wurde, trotzdem man vielleicht mal einen auf die Mütze gegeben hat in der Kabine, weil halt eben nicht bis zum Schluss der volle Fokus da war. Und ich glaube, das merkt man einfach in der Mannschaft, dass die Jungs da wirklich bereit sind, von Spiel zu Spiel fokussiert zu sein, um mit der richtigen Einstellung auch reinzugehen.
Ja, yep, so ist es.
Das würde mich jetzt noch interessieren im Vergleich zum, das ist jetzt dein zweites Jahr als Trainer bei uns in Bamberg, im Vergleich zur Mannschaft zur letzten Saison, ohne dass wir jetzt quasi ja die Spieler von der letzten Saison, das muss ja nicht direkt negativ behaftet sein, aber ich kann mich daran erinnern, wir hatten ein öffentliches Training auf dem Maxplatz letztes Jahr und zumindest vor der Saison klang das alles genauso selbstbewusst wie bei den Jungs jetzt. Ja, also da wurden alle gefragt, ja, schön, dass ihr in Bamberg seid, was sind denn eure Ziele? Und ich glaube, jeder Einzelne, zumindest von den Amis, hat gesagt, to win a championship. Ja, am Ende sind wir 15er geworden, hat also nicht ganz geklappt. Die Jungs dieses Jahr sagen das natürlich auch und gehen mit demselben Ziel oder mit dem Mindset rein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Aber was ist anders vielleicht als letztes Jahr?
Das ist unfair, glaube ich, die beiden Mannschaften zu vergleichen. Ich meine, jede Saison ist anders. Wir haben beide Saisons so recruited, dass wir uns das bestmögliche Szenario vorgestellt haben. Ich meine, letztes Jahr waren wir trotzdem noch im Finale des Pokals und klar haben wir in der Liga nicht gut abgeschnitten, aber jetzt irgendwie die einzelnen Spieler oder die Mannschaft zu vergleichen, wäre unfair. Ich glaube, jeder hat hier versucht, das Beste draus zu machen, die Spiele zu gewinnen. Wir haben das letztes Jahr nicht so geschafft, wie wir uns das vorgestellt haben. Dieses Jahr hat das besser geklappt. So ein Pokalsieg hilft und ich glaube, wenn wir jetzt über diese Mannschaft hier reden, dann war für uns eigentlich wichtig, was nach dem Pokal passiert. Und wir dachten, okay, jetzt kommt vielleicht eine schwierige Phase auf uns zu und das hat bis zur Hälfte des Braunschweig-Spiels gedauert und dann war es nicht glücklicherweise weg, aber ich würde sagen, Chapeau, dass die Jungs dann nach dem Pokal kein emotionales Tief bekommen haben, sondern einfach weiter Siege geholt haben.
Musstet ihr da irgendwie in der Halbzeit was Besonderes machen, besonders eingreifen oder sind die Jungs eigentlich alle so, haben so ein hohes Level an fokussiert sein oder der Anspruch an sich selber ist so hoch, dass du eine ganz normale Halbzeitansprache machen konntest, quasi die Fehler analysieren und zack, weiter geht's?
Ich glaube, bei minus 14 wissen sie, dass sie was anderes machen müssen. Das war, glaube ich, wenn ich mich nicht eher der Halbzeitstand oder minus 12, so war das. Und dann im dritten Viertel haben wir das Wett gemacht. Und ich glaube, das war wichtig für die nächsten Spiele. Dann sind wir nach Frankfurt gegangen, mit 20 gewonnen und dann waren die Spiele oder die Siege wurden dann weiterhin geholt und die waren hungrig. Also das ganze Kredit geht an die Spieler, weil sie einfach hungrig geblieben sind. Ich glaube, das spricht für die, wie das in der Umkleide oder was da in der Umkleide stattfindet, wie Ibi teilweise vorangeht mit seiner Arbeitsmoral und auch wie er sie nicht nur immer mit Wörtern, sondern einfach vor allem damit, wie er als Beispiel vorangeht, zusammenhält. Also ich glaube, da muss man einfach erstmal der Mannschaft das größte Lob aussprechen.
Also das gab jetzt nichts, weil ich meine, du kennst dich ja durchaus damit aus, wie das ist, wenn man in der Saison mal einen Titel gewinnt. Ihr habt euch jetzt nicht zu dritt, du Arne und Stefan, irgendwie gedacht, jetzt müssen wir das so und so machen, weil sonst könnte es vielleicht in die Hose gehen. Also lässt man das dann einfach, guckt man sich das erstmal an oder wisst ihr schon?
Ich weiß ja nicht, wo wir genau standen. Wir waren, glaube ich, Siebter oder Achter, als es jetzt nach dem Pokal weiterging. Ja. Und wir haben uns klar, wir wussten, welche Spieler auf uns zukommen. Da waren ein paar schwierige dabei, die wir uns vorgestellt haben, dass das wahrscheinlich nicht einfach wird, da zu gewinnen, ob das jetzt in Ulm ist oder okay, Bayern zu Hause. Oder wir hatten dann, okay, das Fechterspiel wurde verloren auswärts. Aber es gab viele Spiele, wo es nicht einfach war. Wir wussten, dass es in Heidelberg nicht einfach wird, weil sie um Abstieg spielen. Aber jetzt irgendwie speziell zu vorbereiten, wir wollten auch selber sehen, wie die Mannschaft jetzt dann reagiert. Aber ich glaube, die haben uns einfach mal positiv überrascht.
Definitiv. Jetzt sehen wir ja, hat David ja schon ein bisschen die Vergangenheit angesprochen, was mich so ein bisschen interessiert. Wie war es für dich der Unterschied, was das Recruiting angeht vom ersten Jahr, wo du ja im Endeffekt ja noch Head Coach in Ulm warst, zum zweiten Jahr, wo du ja hier schon Coach warst, was die Recruiting angeht? Was waren für dich persönlich da die größten Schwierigkeiten?
Im ersten Jahr haben wir dann mit vielen Spielern aus damaligen Mannschaft noch gesprochen, ob das jetzt mal EJ war oder auch Woodbury oder andere Spieler, die wir auch gerne hätten behalten wollen, dass wir so eine mit gewissen Kontinuität weitergehen. Das war leider nicht der Fall. Und zum diesem Jahr nochmal, also ich rede von diesem Jahr, was uns wichtig war, und ich glaube, das habe ich schon mehrmals gesprochen, dass wir Spieler holen können, die auch schon eine gewisse Erfahrung haben. Nicht Erfahrung, sondern Erfahrung mit der Drucksituation. Das heißt, die in Playoffs waren, die um irgendwas gespielt haben. Wir haben mit Rich jemanden geholt, der in tschechischen Finals war, mit Zach, der jemand in den finnischen Finals war. EJ hat in Polen gewonnen. Austin hat das in die Playoffs geschafft und so weiter und so fort. Deswegen haben wir versucht einfach, Cap war ja auch, obwohl egal welche Liga, aber der war in den Playoffs in der Pro A. Wir haben versucht einfach Leute zu finden, die die schon in diesen kleinen Situationen waren. Und das andere ist, muss man sagen, dass dass wir einfach vieles vereinfacht haben und das war's dann.
Aber war das dann schon die Ausrichtung auch im ersten Jahr, solche Jungs zu finden? Oder war das dann, sag ich jetzt mal, aufgrund deiner Headcoach-Situation in Ulm ein bisschen schwieriger, da vom zeitlichen Aufwand ein bisschen schwieriger für dich?
Eigentlich nicht, weil das muss man auch so sagen, das geht alles Hand in Hand mit Arne. Also das ist jetzt nicht nur ich, dass ich das scoute, sondern wir schauen uns die Spieler gemeinsam an. Wir schauen viele Spieler, die es gibt, die in Frage kommen würden. Klar können wir jetzt nicht irgendwie Mike James uns anschauen und sagen, ja, vielleicht kommt er. Also einfach nur, wir haben versucht, auch im ersten Jahr das Bestmögliche zusammenzustellen. Aber nochmal, es wäre Quatsch, jetzt irgendwie nachzutreten. Das sind ja auch sicherlich Fehler, die wir gemacht haben. Und manchmal in unserer Situation, das hört sich blöd an, aber es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Weil nicht nur jetzt von dem Gesundheitlichen dieses Jahr, sondern auch von dem, wie die Mannschaft dann plötzlich zusammenspielt, wie sie sich entwickelt und wie sie dann am Ende zusammenspielen werden. Ich glaube, dass die deutlich klarere Rollenverteilung dieses Jahr auch unbedingt die Früchte getragen hat und geholfen hat, auch den Spielern einfach zu wissen, okay, was wir von ihnen erwarten.
Ja, definitiv. Ich glaube, dass es auch schwierig ist. Man sagt ja immer, man will nach charakterlich guten Typen gucken, was natürlich schwer zu scouten ist, weil du nicht weißt, wie verschiedene Personen in verschiedenen Situationen reagieren. Aber da habt ihr dieses Jahr auf jeden Fall sehr gut, sehr gute Jungs zusammen. Wie du sagst, jeder ordnet sich dem Teamerfolg unter. Mit jedem, mit dem er außen spricht, sagt, also es ist eine Mannschaft, die passt alles super homogen zusammen. Und das ist halt auch am Ende des Tages der Rezept zum Erfolg.
Ja, wir haben vielen Leuten, also ich glaube, über Kobi haben wir mit 3 bis 4 verschiedenen Trainern gesprochen, aus Polen, aus Belgien, sein College-Coach. Ich kenne den Silvasan, Mihai Silvasan aus Cluj, der hat mir einen Tipp auf Austin gegeben. Also der hat mir so eine Liste erstellt aus Rumänien, wer sind die Spieler, die wir uns vielleicht holen können und welche interessant wären. Also wie du sagst, wir gucken in Slowakei, in Tschechien, in Polen, in Ungarn nach den Spielern, die in ungefähr unserem Budget passen. Das ist im Vergleich zu Jahren vorher, die du und wir zusammen erlebt haben oder auch die Trinkieri-Ära, einfach unmöglich gewesen, weil da wurde nicht nach Finnland geschaut oder woanders, sondern in Top-Ligen. Aber ich glaube, dass es gehört einfach trotzdem irgendwie ein bisschen Glück dazu.
Genau, wenn du jetzt gerade Glück sagst, ich meine, du sagst, du hast jetzt über zum Beispiel 4 Coaches, die dich über Kobi informiert und so weiter, und ihr kriegt mit Sicherheit auch das meiste an Tape, was man halt so bekommen kann, um sich das alles anzugucken. Kauft man, also kaufen, ne, vorsichtig, aber trotzdem so ein bisschen die Katze im Sack? Also inwiefern, wie sicher kannst du dir sein von Tape und Infos von Coaches, dass du das bekommst, was da zu sehen ist?
Katze im Sack nicht, weil du versuchst, so viel wie möglich Informationen anzusammeln. Das mit Videomaterial, du bekommst mittlerweile, kannst du ja alles schauen. Also das heißt, von Video her kannst du dir Kobi 100 Stunden anschauen von dem Videomaterial. Es geht halt darum, dass du hoffst, dass die Coaches dir auch die richtige Information geben. Das heißt, andersrum ist es genauso, wenn ein Coaches-Kollege anruft und fragt über bestimmte Spieler, dann gebe ich ihm auch die Information, die er hören möchte, sondern die auch Wahrheit entspricht. Und so erwarte ich natürlich auch von manchen Coaches das Gleiche, damit wir, und es gibt manche, mit denen man persönlich kennt, mit denen man Freundschaften pflegt, es gibt manche, die man zum ersten Mal spricht und trotzdem auch in einem Jahr, weil du jetzt wieder in der Mannschaft vorher haben wir immer die richtige Information bekommen. Das muss man auch schon sagen. Deswegen, es ist nicht komplett die Katze im Sack, aber man muss ja trotzdem gucken, wie die einzelnen Typen dann zusammen harmonieren.
Ja, vielleicht ist es dann auch mehr so ein Gefühl dafür entwickeln, welche Qualität diese Ligen alle haben, weil wenn du jetzt einen Spieler aus Frankreich, Spanien, Serbien holst, dann hast du ja vielleicht eher ein Gefühl dafür, weil du das Niveau vielleicht besser kennst oder das Niveau offensichtlich höher ist.
Ja, wir versuchen erstmal, klar will jeder das größte Talent, was man möglich kann, also bekommen kann für das Geld, was wir haben. Dann ist ja sicherlich die Charakterfrage auch enorm wichtig. Es ist trotzdem schön, wenn sich alle mögen, aber wir das nicht aufs Parkett bringen. Also manchmal braucht man einfach auch die Qualität von einzelnen Spielern. Und ja, manchmal klappt das besser, manchmal klappt das weniger. Aber von den Ligen her, von den Qualität der Ligen, es ist ja klar, dass in Deutschland sehr guardlastig ist und die Entscheidungen treffen. Deswegen die erste Frage bei uns war immer, okay, 1 und 5. Bei den Guards kriegst du deutlich, also hast du deutlich größeren Pool an Auswahl als jetzt zum Beispiel an den Bigs. Also unterschiedlich. Klar brauchst du Deutsche, die spielen können. Das wird aber sehr, sehr früh schon gemacht und das muss dann alles irgendwie so ein bisschen harmonieren.
Hattest du schon mal einen Coach-Kollege, der dir Quatsch erzählt hat?
Nicht der Quatsch, aber wo ich speziell was wissen wollte, nicht gesagt. Und dann habe ich ihn genau speziell darauf gefragt, okay, was ist jetzt? Und es ging darum, okay, ist der, ich wusste, dass der Spieler regelmäßig zu spät kam. Und es kam dann halt nicht diese Antwort, die ich erwartet. Dann habe ich dann gefragt, ja, stimmt, das passiert, der hat so eine Sleeping Disorder. Ich so, okay, gut, also war das Problem auch schon früher da. Aber gut, man kann das ja dann sagen, okay, das ist ein riesen Tabu für uns oder No-Go. Oder wir sagen, okay, wir reden mit dem Spieler. Und deswegen, ja, es ist nicht so, dass sie mich anlügen, sondern vielleicht manche Sachen einfach weglassen.
Spannend.
Wie verrückt ist es aber, zu sehen, dass man mit einer Mannschaft mit, in Anführungszeichen, wenig Geld trotzdem derartig Erfolg haben kann?
Erstens geht es darum, dass wir die Jungs gesund behalten haben. Und zwar, das geht an Jan und an unsere Ärzte und an Marc, dass wir diese fast komplette Saison mit der Starting Five spielen könnten, geht absolut auf deren Kappe. Wie sie vorbereitet, wie fit die sind, mit nochmal kleinen Verletzungen. Das ist wirklich deren Verdienst. Die nächste Sache, wie sie sich individuell entwickelt haben, wenn man jetzt von Anfang der Saison bis zum Ende guckt, das ist absolut Stefans Verdienst, wie die Leute einfach ihre Würfe treffen oder wie sie daran arbeiten und dass sie auch taktisch sich weiterentwickelt haben, ist Arnes Verdienst. Also ich meine, das ist jetzt irgendwas, wie er sie immer auf jedes einzelne Spiel vorbereitet. Deswegen sage ich, und ohne jetzt das anzusprechen, aber diese Coach Year Award, das ist für mich ein Staff Award. Auch Enzo, der den Rücken frei hält und die sich nur auf Basketball konzentrieren können, das ist alles, was zählt. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwas, was enorm wichtig für uns war. Und deswegen will ich dieses Glückssache so ein bisschen beiseite schieben, weil was die Jungs für die Spieler an sich getan haben dieses Jahr, ist enorm.
Jeder ist seines Glückes Schmied. Also im Endeffekt ist es auch ein bisschen so.
Ja,
gerne. Den zahle ich gerne. Ja. Aber es ist schon so, auch die gute Arbeit ist dann natürlich auch letzten Endes so, dass die Jungs fit bleiben.
Am Ende alles, was man erreicht, geht an die Mannschaft. Die spielen am Ende. Wir können denen sagen, was man will. Wir können sie vorbereiten, wie man wollen. Am Ende sind die das bis jetzt geschafft haben, was sie geschafft haben. Dass wir Dritter sind, ist Verdienst der Spieler, wie sie sich reingehangen haben, wie sie sich um ihren Körper gekümmert haben, wie sie, was für eine Chemie sie innerhalb der Mannschaft entwickelt haben und dann natürlich, wie sie performt haben. Bis jetzt.
Nochmal zurück auf die Rollenverteilung, die du angesprochen hast, die von vornherein ja für dich und für den Coaching-Staff klar war, wer welche Rolle hat, ist ja das eine. Das andere ist ja, dass die Leute hierher kommen und diese Rolle zu 100% annehmen, ausfüllen und jeden Tag mit 110% an die Arbeit gehen. Wie schwierig ist es, jemanden dann auf diesen Weg zu bringen, zu sagen, pass auf, das ist deine Rolle und jetzt Vollgas.
Es war nicht der Plan, dass wir jetzt irgendwie 33 Spieltage mit der gleichen Starting Five rangehen. Also das ist jetzt nicht so, weil wir jetzt irgendwelche Rekorde suchen, sondern es hat sich so entwickelt. Wir haben ja auch in der Preseason verschiedene Lineups ausprobiert und es war nicht so, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, das sind die 5 und der Rest kommt immer von der Bank. Aber ich glaube, das hat den Spielern ein bisschen geholfen, das zu verstehen, wie das wird. Man weiß, dass wann ungefähr Zach und Austin ins Spiel kommen. Wir wissen, das Cap hängt von EJ ab, wie schnell er aus der Puste kommt, dass er dann kommt. Und gut, Mo war am Anfang der Saison nicht da, aber ich glaube, an sich hat das so ein bisschen geholfen. Plus wir wussten, okay, wir haben 2 Youngsters in Kader, die sich empfehlen können und die in Coburg trotzdem noch große Rolle spielen können. Und da wir nur ein Spiel der Woche haben, ist es ja auch schon klar, dass wir nicht eine 12er-Rotation haben können. Wir sind keine Euroleague-Mannschaft und es hört sich blöd an, aber nicht jeder, es wäre auch wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn jeder unbedingt glücklich wäre. Aber das kann man vielleicht bei Fenerbahce oder bei Panathinaikos, aber so an sich ist es halt leider so. Aber ich glaube, für Coaches ist es immer einfacher, wenn man so eine 9er-Rotation einfach rotieren kann.
ist es vielleicht auch mehr, du bist jetzt viel auf die Minuten eingegangen, aber es ist wahrscheinlich, der Prozess ist doch viel mehr die Rolle erklären, was hast du zu tun, wenn du dann wirklich auf dem Parkett stehst, oder? Also ich meine, dass ein EJ zum Beispiel halt hauptsächlich dafür da ist, den Ring zu verteidigen und jetzt vielleicht weniger andere Sachen macht, oder?
Es geht schon in den ersten Gesprächen, wenn man mit den Spielern im Sommer spricht. Man erklärt dann die Rolle. Wir haben auch Kobi gesagt, das wird seine Mannschaft. Der wird den Ball in der Hand haben in wichtigen Situationen. Ibi kannte das schon, deswegen da brauchte man nicht viel sagen. Klar, der Markus war eine Sache, die so ein bisschen Wundertüte, wie wird er sich jetzt hier entwickeln, und ist eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Und bei EJ war das ganz klar, okay, du bist der Defensivanker, wir brauchen jetzt nicht von dir 20 Punkte pro Spiel. Das muss er auch akzeptieren oder hat akzeptiert, als wir gesprochen haben. Und das war Cap auch. Er wusste, okay, der kommt auf seine 15 Minuten. Wenn er besser spielt, dann wird es mehr. Also so geht's ein bisschen mit jedem Einzelnen. Und es hieß nicht von Anfang an, du bist der Starter und du kriegst so und so viele Minuten, sondern so und so kannst du, sagen wir mal, mehr Minuten dir verdienen. Es ist ja auch so, dass man nicht jetzt zu allen, sagen wir mal, fair sein könnte oder ist, aber gut, am Ende geht es halt darum, dass wir performen.
Die Jungs müssen dir dann quasi auch oder euch diesen Vertrauensvorschuss geben, oder? Erstmal zu sagen, na gut, ich würde zwar am liebsten 35 Minuten spielen und 15 Dreier pro Spiel nehmen, weil ich habe da halt Bock drauf, dass meine Stats geil aussehen, oder ich vertraue dem Coaching-Staff und dann gucke ich mir das erstmal an. Und dann ist es natürlich auch wieder so ein bisschen, okay, wenn es am Anfang funktioniert, dann, glaube ich, kommt jeder schneller mit seiner Rolle klar, oder?
Ich glaube, dieses Vertrauen ist ein gutes Wort. Wenn du denn den Markus am Anfang gesehen hättest, wo er erstmal alles beobachtet hat und sich nicht, also das habt ihr auch selber gesehen, ja. Und wie er jetzt hier rumläuft und jeden Tag in Office und in ist absolut der Lustigste in der Mannschaft. Das ist jetzt irgendwas, was auch mit dem Vertrauen in seine Mannschaft kommt und an Vertrauen in Trainerteam oder in Verein. Und ich glaube, ich sage immer, es ist das Wichtigste für den Spieler, sich das Vertrauen seinem Mitspieler zu erarbeiten, nicht in des Trainingsstaffs, sondern wenn die Spieler ihn respektieren oder dich respektieren, dann hast du schon sehr viel gewonnen.
Ja, der Marc ist ja auch wahrscheinlich davon profitiert, dass Moritz über den Sommer dann leider ausgefallen ist, oder?
Ja, gut, keiner wollte, dass Mo rausfällt, nee. Aber ich meine, Marc an sich hat am meisten, es gibt's halt so, dass die Assistant Coaches oder auch jetzt Marc und Jan, die sind auch so teilweise die Seelensorger für die Mannschaft. Viele Spieler kommen nicht zu mir und fangen dann auch freiwillig mit mir zu sprechen, weil es doch ein bisschen eine andere Rolle ist. Aber ich glaube, das haben wir, Carsten, damals auch von Chris Fleming gelernt. Da wurden Spieler, da war auch Arne und Stefan, und die hatten diese bisschen Rollen, wen sie unter Fittiche genommen haben und mit wem sie auch ein bisschen besser können. Und das ist ja klar, Stefan spricht die gleiche Sprache, hatte mich irgendwie unter Fittiche genommen, genauso wie jetzt mit Rich. Und das ist alles so kleine Sachen, die einfach dann irgendwie wichtig sind.
Sehr spannende Zeit, würde ich sagen.
Lass wir sind mal auf die Rückrunde. Wir sind da jetzt wirklich von Sieg zu Sieg geeilt. Gut, in Vechta hat es aufgrund von einer Schwächephase am Anfang dann nicht ganz gereicht, obwohl wir das Spiel ja dann auch nochmal zu unseren Gunsten rübergebogen hatten. Die Mannschaft findet aber immer wieder einen Weg, um ein Spiel zu gewinnen. Auch gegen richtig gute Mannschaften, die wirklich auch stark spielen. Dennoch, wenn ich dich danach frage, ist immer irgendwas nicht in Ordnung gewesen.
Ja,
geht es eigentlich jetzt darum, wenn wir jetzt in die Playoffs starten, diese Zeitspanne von das war okay, von vielleicht 20 auf 25 auf 30 Minuten auszudehnen? Oder wo ist der Schlüssel?
Na, ich glaube, dass wir schon in jedem Spiel irgendwas sehen, was besser hätte sein können. Und deswegen, da wir die Zeit haben, zeigen wir es dann auch den Spielern. Und meistens fangen wir mit dem Negativen an und versuchen, die Positive dann Sachen zu zeigen. Du hast das Vechta-Spiel angesprochen, wo wir minus 20 gleich sind und dann irgendwie zurückgekommen sind. Es gab viele Spiele, wo wir in Ulm schlecht angefangen haben, dann gedreht haben. Das sind Sachen, die wir gern vermeiden würden, weil keiner will jetzt irgendwie minus Double Digits gleich anfangen. Aber ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen, es gibt kein perfektes Spiel, wir wissen es, aber wir wollen sehr einfach diese Steigerung machen. In der Rückrunde war das schon teilweise so, dass wir uns gesteigert haben in vielen Bereichen, aber jetzt bedeutet das letztendlich gar nichts für die Playoffs.
Heimvorteil bedeutet es auf jeden Fall mal.
Das stimmt.
Und ihr müsst auch wissen, Anton ist ein Perfektionist. Da haben wir auch letztens lustigerweise erst drüber gesprochen. Er wird den Jungs nach dem Spiel in der Kabine was ganz anderes erzählen, aber am nächsten Tag oder abends, wenn ich das Video anschaue, da spricht dann die Wahrheit raus.
Ja. In welcher Sprache denkst du Basketball? Slowakisch, Deutsch, Englisch?
Ich glaube, es ist Deutsch mittlerweile. Also Basketball an sich, vielleicht sogar noch mehr auf Englisch, weil diese ganzen Wörter, diese ganzen Begriffe sind ja meistens aufs Englisch, Pick and Roll und was weiß ich, Rebounding und alles, was man will. Aber wenn ich so normal denke, dann ist es mittlerweile Deutsch, ja.
Ja, jetzt, wenn wir schon bei deiner Person angekommen sind, Tonno, du hast jetzt auch mittlerweile schon viel Zeit in Bamberg verbracht. Der persönliche Anton Gavel, nicht der sportliche, der persönliche. Wenn du frei hast, wie verbringst du deine Freizeit? Wo gehst du gerne essen? Wo gehst du gerne Kaffee trinken?
Ich verbringe die Zeit meistens zu Hause, muss ich sagen, mit meiner Frau und meinen Kindern. Essen auch, sie kocht, ich würde sagen, 95% die ganze Zeit. Deswegen, ihre Küche ist die beste Küche, deswegen essen wir gern zusammen nach dem Training dann. Auch Kaffee. Wir haben zwei Kaffeemaschinen zu Hause, also deswegen Kaffee wird da getrunken. Also es wird wenig, wo ich sage, dass wir jetzt irgendwie unterwegs sind, wirklich ab und zu mal bei Kulinaria wie die Jungs auch. Aber wie gesagt, ich versuche dann, wenn die Kinder aus der Kindergarten und Schule zu Hause sind, dass wir dann meistens dann irgendwas zusammen zu Hause machen. Also das ist die Freizeit, bevor es dann abends ab 8 Uhr oder so jeden Tag dann Richtung Basketball alles sich wieder wendet.
Ja, apropos Basketball, ich habe ein paar Insider-Informationen. Ich weiß ja, dass du ein absoluter Basketball-Nerd bist, würde ich schon fast bezeichnen. Du guckst ja Basketball nicht nur ein Spiel, nicht nur zwei, sondern drei aufwärts, richtig? Ja. Wie funktioniert das denn?
Ja, das ist nicht immer ideal, sage ich mal so. Deswegen, außer Montag, eigentlich, wenn du so überlegst, die ganze Woche außer Montag und es gibt einen Doppelspieltag Euroleague, kannst du jeden Tag Basketball gucken. Also wir reden von, und ich habe die Möglichkeiten dank verschiedenen Sachen. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, spanische ACB durch Juan Núñez zu gucken. Dann habe ich, dann hat durch Nikos tatsächlich Sissis, der hat uns das eingestellt, dass wir griechische Liga gucken können. Dann gibt es slowakische, tschechische, die man so frei gucken oder schauen darf. Polen und Rumänien haben auch ein Spiel Richtung, also auf YouTube und dann die ganzen Champions League, Eurocup, Euroleague, BBL, Pro A bis dieses Jahr, Pro B teilweise auch noch auf YouTube und auf verschiedenen Streams. Da kann man eigentlich alles gucken. Das Einzige, was ich bis jetzt nicht herausgefunden habe, wie man türkische Liga irgendwie hinbekommt und italienische gab es noch auf einem nicht genannten Sender bis jetzt. Also es gibt alles zu gucken und ich versuche so viel wie möglich zu schauen. Also wie gesagt, wenn es dann abends ist.
Ja, aber auf wie vielen Monitoren schaust du gleichzeitig?
Wichtigkeit des Spiels, geht es um Scouting, geht es nur als Fan, dann sind es meistens, also zwei ist immer fast Standard, also Fernseher, Laptop und dann, wenn ich noch was Interessantes ist, dann dritter Laptop, teilweise Handy dazu, aber das ist dann wirklich, dann guckt man was und man schaut sich nicht wirklich alles so persönlich an und dann klar, wenn es irgendwie irgendwelche Spieler interessant sind, dann schaltet man das andere aus, damit man sich darauf fokussieren kann. Aber der Konsum an Basketball und Basketball schauen, da würde ich sagen, Arne und ich sind wir da wirklich ganz oben, ja.
Was waren die meisten Bildschirme, die du vor dir stehen hattest?
Ich hatte viermal, aber das war auch dann Quatsch, muss ich sagen. Also, aber ich finde es gut, wenn es so ein bisschen 6 Uhr und dann 6 Uhr ist schon eigentlich nicht gut, weil da bin ich ja noch nicht, habe ich ja noch nicht die Zeit, aber so ab 8 Uhr und dann irgendwie so versetzt bis 9 Uhr zum Beispiel, so Gran Canaria, Tenerife-Spiele haben fast meistens um 9 Uhr angefangen in der Champions League. Das war super, das ging ja ein bisschen weiter. Oder auch früher aber das auch ganz selten, die frühen NBA-Spiele am Sonntag nur. Aber das
21 Uhr.
Genau, sowas. Aber ja.
Aber machst du das auch zu Hause? Also deine Frau, für die ist das okay?
Ja, manchmal ja. Manchmal ja, manchmal nicht. Das hängt davon ab, wie gesagt, wie Kids mitmachen.
Dann bist du ja perfekt. Heute Abend 21 Uhr Euroleague Spiel 5 Valencia Panathinaikos definitiv.
Ja gut, aber du hast schon zum Beispiel 16 Uhr Griechenland fängt an, 19:30 Uhr ist Pro A und dann wie gesagt, dann sind ja schon andere Sachen, die dabei.
Aber du hast ja gesagt Wichtigkeit
und das Spiel ist auch Wichtigkeit ist absolut. Also das hat Priorität. Dann ist ja auch von der Größe des Streams die Wichtigkeit des Spiels.
Also ist auf dem Fernseher.
Genau. So ist es.
Sehr schön. Ja.
Ich hätte tatsächlich noch ein Thema, wäre also, da kamen jetzt einige Leute schon immer wieder auf mich zu, mal Sponsoren, mal Fans. Du bist ja durchaus aktiv an der Seitenlinie und warst natürlich vorher auch als Spieler, glaube ich, wenn man früher mal ein Spieler war und dann eben nicht so eingreifen kann wie früher, glaube ich, kommt das automatisch. Aber fällt dir das manchmal auf? Also musst du dich manchmal auch noch bremsen oder machen das die Refs dann schon?
Das macht der Arne meistens, aber oder die Refs. Aber das ist jetzt keine Sache, die ich mir selber irgendwie anschaue und sage, oh, so muss ich jetzt agieren. Also ich würde gern ruhiger werden, aber das in dem Moment ist es jetzt nicht so. Ich reagiere jetzt nicht irgendwie absichtlich oder nochmal künstlich auf irgendeinen Pfiff oder sowas, sondern okay, es gibt manche Situationen, wo man versucht, Tee zu bekommen, das gebe ich zu, aber so die Reaktion, wie meine Körpersprache ist, das ist einfach automatisch.
Das ist die Leidenschaft und das Feuer, das in ihm brodelt.
Ja. Das kann man so sagen, ja.
Wir müssen jetzt aber trotzdem nochmal vorausgucken.
Absolut.
Ja, also es geht in Playoff-Viertelfinale gegen Ratio Farm Ulm. Wie blickst du dieser Serie entgegen?
Für mich spezielle Serie natürlich, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem, obwohl wir Dritter sind, ich glaube, wenn uns jemand gesagt hätte, vor der Saison Dritter, würde uns keiner glauben. Ich glaube, wenn jemand Ulm gesagt hätte, Sechster, würden sie sagen, na, wir würden lieber höher sein. Und so muss man da ungefähr gehen. Jetzt klar sagen alle Bamberg Favorit oder in der Serie, das ist mir jetzt völlig egal, was Leute sagen. Wir mussten einfach mit der gleichen Mentalität spielen, wie wir das bis jetzt getan haben. Einfacher getan, also gesagt als getan. Dieses Heimvorteil, dieses 2-2-1 ist auch für den Favoriten, finde ich, also aus meiner persönlichen Sache nicht immer Vorteil oder vorteilhaft. Es ist trotzdem eine Eurocup-Mannschaft, die 12 Mann tief ist, die ihre Qualität hat, die uns auch mal hier in unserer eigenen Halle, ich weiß früh, war das Januar, Dezember, mit 20 aus der Halle geschossen hat. Und es geht ja darum, für uns zählt nur dieses erste Spiel zu gewinnen und kein Quäntchen Hoffnung einfach an den Gegner zu geben.
Wie ist es, dieses spezielle Verhältnis, was du mit Tyron McCoy hast? Er kennt dich, du kennst ihn. Ja. Sehr gut.
Wie gesagt, ich habe das mehrmals auch schon gesagt. Für mich war er ein Mentor am Anfang, obwohl ich in der Headcoach-Position war. Ich habe damals, als ich Ulm in der BBL übernommen hat, einfach gemerkt, wie viel einfach ich noch nicht wusste. Ich dachte, aus Probe, das wird schon irgendwie klappen. Aber das war so viel an Info und so viel an Regeln und Kleinigkeiten, die ich einfach nicht wahrgenommen habe als Spieler. Carsten kann das bestätigen, da kommt man zum Spiel, schaut man sich, also auch zum Training und dann geht man und okay, mittlerweile kann man ein bisschen sich mehr damit beschäftigen, seine eigenen Spiele zu sehen oder Scouting, aber früher war das doch relativ überschaubar und er weiß natürlich, wie wir spielen, wir wissen auch, wie er spielt, das ähnelt sich alles relativ viel und deswegen auch deren Vorbereitung wird deutlich besser auf das sein, was wir machen, andersrum auch ein bisschen, aber ja, die Verhältnis, wir telefonieren sehr, sehr oft. Sind immer im Austausch die letzten Jahre, wo wir jetzt nicht mehr zusammengearbeitet haben, aber ich verdanke ihm enorm viel.
Wird es darum gehen, in dieser Serie die andere Mannschaft einfach auch in gewisser Art und Weise zu überraschen? Mit irgendetwas, was sie vielleicht noch überhaupt nicht auf dem Zettel haben?
Wir versuchen die Sachen, die wir gut machen oder die wir denken, dass wir gut machen, einfach zu verbessern oder zu verbessern, zu verinnerlichen, noch besser, wie es nur geht. Klar, man kann ja immer mit sich irgendwas ausdenken. Spätestens nach dem ersten Spiel ist es raus und dann muss man sich wieder anders umdenken oder wieder was anderes überlegen. Finde ich jetzt, wäre so ein bisschen auch Glückssache. Ich glaube, wir mussten darauf basieren, was wir bis jetzt gemacht haben, gerade defensiv und offensiv ist es ja so, dass unsere Offense sehr viel von Defense abhängt und ist jetzt auch kein Geheimnis.
Du hast es vorhin schon mal gesagt, ihr habt in dieser Saison viel vereinfacht. Jetzt könnte ja jeder sagen, ja, einfach müsste ja eigentlich jeder spielen können. Aber ist eben genau dieses, das einfache Perfektionieren, das, was euch in dieser Saison einfach so stark macht?
Naja, es gibt ja Sachen. Letzte Saison haben wir die End-of-Season-Gespräche gehabt mit einzelnen Spielern. Zwei von den Spielern haben uns gesagt, dass sie uns wahrscheinlich bis jetzt nicht sagen können, nach einer Saison, wie unsere defensive Konzepte aussehen oder was sie da genau machen sollen. Und das hat uns einfach. Deswegen nehmen wir aus diesen Gesprächen irgendwas für die nächste Saison. Und da haben wir gesagt, okay, keine jetzt irgendwie versuchen Trickserei oder sowas, sondern wir werden das jetzt vertiefen und vor allem auch, wenn es nicht gleich klappt, dass wir daran glauben und die Spieler vor allem müssen das Vertrauen an das, was wir denen geben, auch schenken. Und das muss man sagen, sie haben daran geglaubt, sie haben das umgesetzt oder versucht, so gut umzusetzen, wie es geht. Und nochmal, das ist alles deren Verdienst. Wir geben nur ein bisschen ein paar Vorgaben, die können, müssen das aber nicht verfolgen. Sie haben sich dazu entschieden, das zu tun. Und letztendlich das alles, was am Ende da ist, ist haben sie selber ausgeführt.
Was wünschst du dir für Samstag, 18.30 Uhr, erstes Playoff-Heimspiel?
Ich glaube, volle Halle wär toll. Das ist jetzt irgendwas, was sich die Jungs verdient haben. Und klar, ich glaube, dass wir ein guter Start für uns, aber das ist jetzt alles noch so eine Wunschvorstellung, ja.
Ich hatte tatsächlich
das wollte ich auch fragen.
Ich habe noch eine kurze Frage an euch drei. Für mich ist es leider das erste Mal BBL Playoffs. Ich habe früher sehr, sehr viel NBA geguckt und ich finde schon, dass es da zumindest so ist, dass die Hauptrunde und die Playoffs, dass es sehr anderer Basketball ist.
Findest du? Ich meine, ich habe dieses Jahr Ergebnisse von NBA Playoffs waren schon teilweise erschreckend. Also ja, plus 40, plus 50, ja. plus 35, plus, also ich weiß es nicht. Aber dafür schaue ich zu wenig NBA, damit ich das sagen kann. Aber von den Ergebnissen her, die Playoff-Ergebnisse waren teilweise echt überraschend, finde ich.
Das stimmt, da bin ich voll bei dir. Ich habe nur das Gefühl, so es darf physischer sein. Ja, es werden konsequenter Entscheidungen getroffen. Kann ich mich darauf jetzt auch einstellen? Ist das alles ein bisschen anders? Tastet man sich im ersten Spiel so ein bisschen ab? Ist man eher vorsichtig oder ist es eher das Gegenteil? Weil ich habe schon das Gefühl, Playoff-Basketball, das muss ja auch für jeden Spieler, Trainer, Fans, das hat ja einfach nochmal einen anderen Stellenwert, ja.
Ja, es wird sich auf jeden Fall zeigen, aber ich hatte gestern das Gefühl, als ich die Play-In-Spiele geguckt habe, dass die Schiedsrichter schon haben mehr laufen lassen. Also waren schon einige Situationen dabei. Am Ende des Tages stellt man sich jetzt nicht hin und die Liga sagt, ja, wir lassen jetzt mehr laufen, sondern ich glaube, das ist dann am Ende von Schiedsrichter zu Schiedsrichter-Crew wieder unterschiedlich, was da passiert, und da muss sich jede Mannschaft ein bisschen mehr neu drauf einstellen. Korrigiere mich.
Nee, ist halt so. Also klar, die Qualität der Spiele sollte sich auch steigern, weil halt die Top-8-Mannschaften dann gegeneinander spielen für die Saison und da stellen sich sicher, glaube ich, auch die Schiedsrichter so drauf ein.
Ja. Glaubt ihr, die Scores werden an sich niedriger? Du hast es gerade gesagt, in der NBA hat es nicht funktioniert, aber im Grunde genommen hast du da deutlich mehr Zeit, dich auf einen Gegner genauer einzustellen. Geht das im Schnitt runter? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Das weiß ich von den Stats her oder sowas, kann man da sicherlich nachschauen.
Da kommt der Statistiker wieder raus.
Das interessiert mich einfach, weil das würde ja bedeuten, dass das in den meisten Serien...
Lass dich doch mal überraschen einfach.
Lass ich mich natürlich gerne.
Auf die geilste Zeit des Jahres. Und Leute, ihr habt gehört, der Head Coach sagt, volle Halle, Leute. Geht Tickets kaufen. Samstag, Montag,
Fall, ja.
Halle muss voll sein. Freak City muss brennen.
Der Heimvorteil, jetzt haben wir ihn, jetzt müssen wir ihn natürlich auch gnadenlos ausnutzen. Und ja. Da brauchen wir einfach 5-7 Montag, genauso wie erstmal am Samstag. Samstag sieht schon ganz gut aus. Montag können die Leute noch ein bisschen Gas geben.
So ist es.
Ja. Ja. So, habt ihr noch was?
Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf Sonntag ganz kurz zurückblicken. Ich fand es ganz witzig, habe ich am Montag auch gesagt, eigentlich eine der größten Ehren, die ein Basketballspieler erhalten kann, ist passiert. Carsten, deine Nummer wird nicht mehr vergeben und hängt so unterm Hallendach. Trotzdem warst du ganz normal um 9 hier im Büro.
Ne? Um 8. Du bist erst um 9 gekommen, ich war schon um 8 hier.
Der Mann, mein Trikot hängt noch nicht.
Die Nummer 9 kommt später. Immer um 9. Das ist doch logisch.
Und muss es ganz normal wieder schaffen. Aber ich denke, ich glaube, das ist eine ganz, ganz passende Runde dafür. War einfach nochmal Glückwunsch. Ja, ein Jahr dürfen wir jetzt hier mit dir arbeiten. Ich glaube, es gibt wenige Spieler, Menschen, die so viel im Sport geleistet haben, die dann aber so bodenständig sind. Von daher macht es mich auch ganz persönlich einfach sehr glücklich, dass du diese Ehre erhalten hast. In der Runde nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, vielen Dank.
So, und jetzt machen wir die Halle voll, oder? Jetzt
machen wir die Halle voll, starten rein in die Playoffs und dann drücken wir euch ganz, ganz feste die Daumen.
Dankeschön.
Wir werden auf jeden Fall planen wie die Geisteskranken und schauen, dass wir das Ding komplett voll kriegen. Und dann sagen wir danke, Anton Gavel.
Danke auch.
Danke euch, danke Carsten.
Sehr gerne.
Danke David.
Danke Svenny.
Und dann bis nächste Woche. Ciao.